NDR Info. Echo des Tages.
Mit Verena Gonsch und diesen Themen. Nach Germanwings-Absturz. EU-Arbeitsgruppe fordert psychologische Tests für Piloten. Nach MH17-Absturz. Niederlande gedenkt am Jahrestag der Opfer. Todesstrafe möglich. US-Gericht verurteilt Kinoschützen von Aurora. Und Kolibakterien an der Nordseeküste. Urlauber können nicht baden. Aber erst zum Thema des Tages, der Bundestagsabstimmung zum Griechenland-Hilfspaket. Deutschland hat heute den Weg freigemacht für ein drittes Hilfsprogramm für Griechenland. Der Bundestag stimmte mit Mehrheit und trotz der Bauchschmerzen vieler für neue Milliarden. Aus Berlin berichtet Peter Mücke.
Ihren heutigen 61. Geburtstag hatte sich Angela Merkel sicher anders vorgestellt. Erst die Totenmesse für den überraschend gestorbenen CDU-Abgeordneten Philipp Missfelder, dann die Sondersitzung des Bundestags zur Griechenlandhilfe. Und das alles nach, weiß Gott, turbulenten Wochen.
Es liegen Tage hinter Europa, die an Dramatik kaum noch zu überbieten sind.
Die schwierigen Verhandlungen mit einer griechischen Regierung, die das Prinzip Solidarität nur bei Gegenleistung aufgekündigt habe. Nach der Volksabstimmung in Griechenland habe Europa vor einem Scherbenhaufen gestanden.
Stellen wir uns nur für einen Moment vor, was es bedeuten würde, wenn bei uns zu Hause in Deutschland Rentnerinnen und Rentner verzweifelt vor geschlossenen Banken Schlange stehen und darauf warten würden, 120 Euro Rente pro Woche ausgezahlt zu bekommen.
Bei einer Staatspleite und dem Austritt aus dem Euro hätten Chaos und Gewalt gedroht. Jetzt nicht über ein drittes Hilfspaket zu verhandeln, sei grob fahrlässig, ja unverantwortlich.
Mögen die politischen Unterschiede auch noch so groß sein. Wir setzen uns dafür ein, dass Griechenland Mitglied der Eurozone bleiben kann. Denn der Euro ist weit mehr als eine Währung. Er steht wie keine zweite europäische Entscheidung für die Idee der europäischen Einigung.
Doch 60 Unionsabgeordnete sahen das anders, stimmten im Bundestag heute mit Nein, 5 enthielten sich. Damit verweigerten sich deutlich mehr Merkels Griechenland-Kurs als noch bei der Probeabstimmung gestern Abend. Weitgehend geschlossen dagegen die Sozialdemokraten, hier stimmten nur 4 mit Nein.
Es ging nicht nur um Griechenland am letzten Wochenende, sondern auch darum, ob die Eurozone und damit ganz Europa sich spaltet. Diese Spaltung hätte Europa in eine viel tiefere Krise geführt, als nur in eine Finanzkrise.
Vizekanzler und SPD-Chef Gabriel lobte in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich die Verdienste von Finanzminister Schäuble, konnte sich dann aber einen Seitenhieb nicht verkneifen.
Jede Debatte um einen Brexit muss der Vergangenheit angehören. Kein Jammern und Klagen mehr über die Vergangenheit, keine Schuldzuweisung, keine Vorwürfe und auch kein wiederkehrendes Spiel mit dem Austritt Griechenlands aus der Eurozone.
Schäuble hatte ja am vergangenen Wochenende die Idee eines Grexits auf Zeit ins Gespräch gebracht und bekam dafür heute vor allem von der Opposition noch einmal heftig Prügel.
Herr Schäuble, es tut mir leid, aber Sie sind dabei, die europäische Idee zu zerstören,
sagte Oppositionsführer Gysi. Seine Linken stimmten fast geschlossen gegen die Aufnahme von Verhandlungen mit Griechenland, was der Fraktionschef so begründete.
Wir bleiben mit den Griechinnen und Griechen und der griechischen Regierung solidarisch. Aber zu ihrer Politik können wir nur Nein sagen. Wir sind nicht bei den Erpressten, sondern bei den Erpressern. Das ist der Unterschied.
Weniger eindeutig verhielten sich die Grünen. 23 Mal Ja, 2 Mal Nein und 33 Enthaltungen. Fraktionschefin Göring-Eckardt.
Es geht plötzlich um ein Europa, wo wir gegen die steht. Um ein Europa, wo die Stärkeren den Schwächeren diktieren. Ich sage Ihnen, ich will zurück zu diesem gemeinsamen Europa, in dem wir auf Augenhöhe und solidarisch miteinander reden.
Miteinander reden werden auch die Abgeordneten bald wieder, wenn das dritte Griechenland-Rettungspaket ausgehandelt ist. Vielleicht sogar noch vor dem Ende der Sommerpause, Anfang September.
Zum Jahr des Bundestages, zum Hilfspaket für Griechenland, jetzt auch der Kommentar von Dietmar Riemer.
Der Bundestag hat entschieden, nein, nicht über das Hilfspaket, sondern darüber, dass der Finanzminister nun darüber verhandeln darf. In circa 6 Wochen könnte das Verhandlungsergebnis dann erreicht sein, wenn die griechische Regierung, die derzeit ohne parlamentarische Mehrheit ist, mitmacht und nicht nur mitspielt. Bis dahin kann aber noch viel passieren. Der sogenannte Grexit ist vom Tisch, aber noch in der Schublade. Das war heute vom Finanzminister Schäuble erneut zu hören, wenn man die Ohren gespitzt hat. Überhaupt Schäuble, er war der inoffizielle Mittelpunkt der heutigen Plenarsitzung. Die Maßlosigkeit, mit der die Oppositionsparteien über ihn heute im Bundestag erneut hergefallen sind, steht deren Realitätsverlust in nichts nach. Die Koalitionsparteien indes waren hörbar bemüht, den Ton untereinander wieder zu mäßigen. SPD-Chef Vizekanzler Gabriel dabei überzeugender noch als der Fraktionsvorsitzende Oppermann. Wolfgang Schäuble hat in seiner langen politischen Karriere schon fast in jeden Abgrund geschaut. Ihn kann nichts erschrecken. Der Mann ist der archimedische Punkt dieser Koalition. Das haben der heutige Tag und die Wochen davor wieder und wieder gelehrt. Sollte es ihm in den Sinn kommen, ein sich abzeichnendes Verhandlungsergebnis über den 83 Milliarden Brocken für ihn selbst als nicht verantwortbar zu empfinden und hinwerfen, wäre die Koalition zu Ende. Das öffentliche Vertrauen, das er genießt und vielmehr noch in seiner Fraktion, macht ihn zu einem Faktor, der in diesen Tagen kraftvoller wirkt als der der Kanzlerin. Ohne Schäuble wäre das Abstimmungsergebnis in der Unionsfraktion noch viel schlechter ausgefallen. Für die Kanzlerin ist das heute schon eine rechte Blamage gewesen. Gestern waren es noch 48 Neinsager, im heutigen Ernstfall wollten 65 nicht Ja sagen. Auch für Fraktionschef Kauder ein Tritt vors Schienenbein. Eine Niederlage regelrecht, denn sein Geschäft ist es doch, den Laden zusammenzuhalten. Unübersehbar ist es mittlerweile so, dass einer für die Kanzlerin gefährlich hohen Zahl von Unionsabgeordneten die klare Kante gegen Athen wichtiger ist als ein Blechschaden für die Kanzlerin. Das ist neu, in dieser Dimension jedenfalls. Man darf sich im Kanzleramt und im Büro Kauder bang fragen, wie das erst wird, wenn über Geld und nicht nur über Verhandlungen über Geld abgestimmt wird. Wie auch immer. Wie schön, dass es auch Abgeordnete gibt, die das freie Mandat wörtlich nehmen. Denn ein Bundestagsabgeordneter ist an Weisungen nicht gebunden. Steht im Grundgesetz.
Ein Kommentar von Dietmar Riemer. Griechenland ist pleite, aber das dritte Hilfsprogramm noch nicht bewilligt. Eine sogenannte Brückenfinanzierung soll die größten Geldprobleme lindern. Brüssel hat dieses Geld heute bewilligt. Kai Küstner.
Auf dem Weg hin zu einem neuen Hilfspaket für Griechenland halten bislang beide Seiten den vorgesehenen Fahrplan ein. Damit es eine am Montag fällige Schuldenrückzahlung leisten kann, bekommt Athen einen Notkredit. Der beläuft sich auf exakt 7,16 Milliarden Euro. Alle 28 Mitgliedsländer der EU mussten dem zustimmen, denn das Geld kommt aus einem Topf, der allen EU-Staaten gehört. Der Überbrückungskredit ist dringend notwendig, denn die griechische Staatskasse ist leer. Gleichzeitig wird es Wochen dauern, bis die Verhandlungen über ein neues, drittes Hilfspaket abgeschlossen sind. Diese Woche hatte das Parlament in Athen, wie vereinbart, ersten Reformvorhaben zugestimmt. Am Nachmittag gab der Deutsche Bundestag dann grünes Licht für den Start der Verhandlungen. Die EU-Kommission hofft darauf, dass nun bis Mitte August eine Vereinbarung zwischen Geldgebern und Griechen erzielt werden kann. Kommissionsvize Dombrovskis sagte heute in Brüssel, er gehe davon aus, dass Schuldenerleichterungen für die Griechen Teil der Verhandlungen sein würden.
Als wären die Griechen nicht schon genug gebeutelt. Riesige Waldbrände am Rande von Athen und auf der griechischen Halbinsel Peloponnes haben die Feuerwehr in Atem gehalten. Über Athen hing eine Rauchwolke. Ministerpräsident Tsipras forderte europäische Hilfe an und verschob die geplante Regierungsumbildung. Anna Kokzido, direkt aus Athen.
Ministerpräsident Alexis Tsipras greift durch. Er wird sein Kabinett umbilden. Wann ist offen? Erstmal verschoben, weil mehrere Brände ausgebrochen sind. Neben Attika brennt es ganz heftig im Süden der Halbinsel Peloponnes. Die Brände sind zur Stunde nicht unter Kontrolle, weil heftige Winde wehen. Dörfer mussten evakuiert werden. Ernten wurden offenbar zerstört. Vorrangig ist, das rasch um sich greifende Feuer zu dämmen. Ministerpräsident Alexis Tsipras. Wir werden später darüber beraten, welche vorbeugenden Maßnahmen über die Arbeit der Einsatzkräfte hinaus nötig sind. Denn aufgrund des Wetters ist die Gefahr der Selbstentzündung groß und die der Brandstiftung auch. Die Prioritäten haben sich geändert, das Problem mit der innerparteilichen Opposition jedoch bleibt. Medienberichten zufolge werden jene Minister ersetzt, die im Parlament in der Nacht zum Donnerstag mit Nein abstimmten. Entsprechende Beratungen hatte Tsipras mit Mitarbeitern und Unterstützern. Der stellvertretende Agrarminister Evangelos Apostolou steht hinter der Entscheidung des Premiers. Mit der bisherigen Zusammensetzung der Regierung ist es schwierig, die Vereinbarungen umzusetzen. Ich will direkt sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich als Mitglied einer Regierung handeln kann, wenn ich mit deren Entscheidungen nicht einverstanden bin. Zu den Ministern, die abgelöst werden sollen, gehört Energieminister Panayiotis Lafazanis. Er ist einer der führenden Vertreter der linken Plattform innerhalb von Syriza und einer der schärfsten Kritiker des neuen Hilfspakets. Am liebsten würde er so schnell wie möglich zur Drachme zurückkehren. Doch das will weder Tsipras noch die Mehrheit der griechischen Bevölkerung. Die meisten sehen keine andere Möglichkeit, als die Auflagen für das dritte Hilfspaket zu akzeptieren, die erneut heftige Einbußen bedeuten. Aber es geht nicht anders, meint der 82-jährige Rentner Fotis. Tsipras muss Ministerpräsident bleiben, damit er die Maßnahmen umsetzen kann. Wenn das jemand tun kann, dann nur er. Denn ob es uns passt oder nicht, er ist nach wie vor beliebt. Wären die Waldbrände nicht, dann hätte die Debatte im Deutschen Bundestag sicherlich größeren Raum auch in den Medien genommen. Wie Deutschland denkt und handelt, stößt hier immer auf Interesse. Auch mögliche Neuwahlen sind heute unwichtig. Im Gespräch dafür ist der Herbst. Tsipras ist entschlossen, zunächst einmal die Gesetze zu verabschieden, die in Brüssel vereinbart wurden und stufenweise auch umzusetzen. Weite Teile der Opposition unterstützen ihn dabei. Auch sie wollen Neuwahlen so lange wie möglich herauszögern, denn insbesondere die konservative Nea Dimokratia und die sozialdemokratische PASOK haben sich von den Verlusten der vergangenen Parlamentswahlen nicht erholt. Auch das Volk ist wahlmüde. Doch ob es erneut Syriza wählen würde, der 62-jährige Losverkäufer Dimitris ist skeptisch. Noch sind die Menschen nicht so weit. Aber wenn sie in den nächsten Monaten anfangen werden, noch mehr zu bezahlen, wird sich das ändern. Wie sollen die Menschen die Lasten tragen?
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.41 Uhr. Depressiv und selbstmordgefährdet war der Unglückspilot der Germanwings-Maschine, die vor 3 Monaten in den französischen Alpen zerschellte. 150 Menschen riss dieser Pilot dabei mit in den Tod. Eine Arbeitsgruppe der EU-Kommission hat nun heute einen Bericht vorgelegt, wie solche Taten in Zukunft verhindert werden könnten. Sie empfiehlt zum Beispiel psychologische Tests. Karin Bentsch mit Einzelheiten.
Jeder Pilot in Europa soll an psychologischen Tests teilnehmen, und zwar bereits während der Ausbildung. Das empfiehlt ein Bericht, der unter Führung der Europäischen Flugsicherheitsbehörde EASA entstanden ist. Derzeit gäbe es in Europa angehende Berufspiloten, die für die Ausbildung niemals eine psychologische Bewertung erhalten hätten, kritisieren die Mitglieder der Arbeitsgruppe. In Deutschland werden solche Tests bei den meisten Fluggesellschaften bereits gemacht, sagt Markus Wahl, Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit.
Um den sehr verantwortungsvollen Pilotenberuf nachgehen zu müssen, macht es sicherlich Sinn, zu Beginn einer Karriere den Kandidaten auch auf der psychischen Seite zu untersuchen.
Die Fachleute empfehlen darüber hinaus, dass Einzelheiten zu Arztbesuchen gespeichert werden sollen, in einer europaweiten Datenbank. Unklar ist, ob das mit dem Datenschutz der Patienten und der Schweigepflicht der Ärzte zu vereinbaren ist, meint der Sprecher der Pilotenvereinigung.
Lockerung der Schweigepflicht finde ich immer sehr, sehr kritisch, weil das ist ein sehr, sehr hohes Gut und das ist Voraussetzung dafür, dass ich mich als Patient, der ich als Pilot ja in dem Sinne bin, meinem Arzt öffnen kann. Man muss bei solchen Maßnahmen immer sehr vorsichtig sein, ob sie nicht eventuell dazu führen, dass ich als Patient sage, nee, dann verschweige ich das lieber, weil das landet nachher in Datenbanken, auf die ich keinen Zugriff mehr habe.
Darüber hinaus raten die Fachleute, stichprobenartige Alkohol- und Drogentests bei Piloten zu machen, die für europäische Fluggesellschaften arbeiten. Auch empfiehlt die Arbeitsgruppe, dass sich ein Pilot nie allein im Cockpit aufhalten soll. Das wird seit dem Absturz der Germanwings-Maschine bereits von vielen europäischen Fluggesellschaften umgesetzt. Bei Piloten ist das sogenannte Vier-Augen-Prinzip allerdings umstritten.
Immer wenn jetzt einer der beiden Cockpit-Kollegen aufs Klo möchte, eine Kabinenkollegin oder ein Kabinenkollege ins Cockpit gerufen werden, dann ist es so, dass die Tür länger aufbleibt, dass es für Terroristen, sage ich mir, auch nachvollziehbar wird. Der den Böses im Schilde führt, weiß doch gleich, oh, jetzt geht gleich die Tür auf, jetzt muss ich gleich nach vorne rennen. Also es sind viele Risiken, die dieses Verfahren mit sich bringt.
Risiken, die die Arbeitsgruppe mit ihren Empfehlungen verringern möchte. Für den Bericht hatten Vertreter von Fluggesellschaften, Behörden und medizinische Fachleute 2 Monate lang europäische Regeln untersucht. Ihr Bericht soll als Grundlage dienen für die Fluggesellschaften, aber auch für Regierungen und mögliche Gesetzesänderungen.
Ein Jahr nach dem Abschuss der MH17 über dem umkämpften Osten der Ukraine ist heute der 298 Opfer der Katastrophe gedacht worden. In den Niederlanden, woher die meisten Toten stammten, wehten die Fahnen auf Halbmast. Rund 1600 Angehörige und Freunde der Opfer versammelten sich am Nachmittag zu einer privaten Gedenkfeier. Murat Bayraktar berichtet.
Keine Debatten über Ermittlungsergebnisse und die Frage, wer schuld war am Absturz der MH17. Bei der nicht öffentlichen Zeremonie in einem Kongresszentrum in der Nähe von Utrecht stand heute das Gedenken an die 298 Absturzopfer im Vordergrund. Die meisten von ihnen waren Niederländer. Die Angehörigen lasen bei der Feier die Namen aller Verstorbenen vor.
Unser lieber Bruder, Freund, Oom, Peetoom en neef, Harry Wagemans, 56 Jahre.
Neben den Botschaftern der Länder, die bei dem Absturz ebenfalls Todesopfer zu beklagen hatten, nahm der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte und einige Minister aus seinem Kabinett an der Veranstaltung teil.
Vandaag is een moeilijke dag.
Dies ist ein schwerer Tag. Das erste schwierige Jahr ist vorbei. Und wie auch immer Sie, jeder persönlich damit umgehen, sicher ist, die Opfer von MH17, ihre Lieben, bleiben für immer in unserer Erinnerung. Mitglieder des niederländischen Königshauses waren der privaten Feier ferngeblieben, vermutlich um keine unnötige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Bei der Feier sprach auch die Witwe des Piloten von MH17. Sie zitierte die Abschiedsansage ihres Mannes, die er vor jeder Landung machte, und rührte damit die etwa 1500 Gäste zu Tränen.
On behalf of Malaysia Airlines and the rest of the crew, once again we would like to thank you for flying with us. Thank you and have a nice day.
Es war ein Tag des stillen Gedenkens an die Toten. Für viele Niederländer lässt sich heute aber noch kein Schlussstrich unter die MH17-Katastrophe ziehen. Sie erwarten, dass die Schuldigen klar benannt und vor Gericht gestellt werden.
Auch in Australien gedachten Angehörige der 38 Opfer ihres Landes. Premierminister Tony Abbott enthüllte eine Gedenkplakette. Der Westen macht weiterhin prorussische Separatisten für den Abschuss verantwortlich. Die Forderung nach einem UN-Sondertribunal, vorgebracht von den Niederlanden und Malaysia, wurde heute Abend in New York von Russland abgelehnt. Auch die Ukraine gedachte heute der Opfer. Hermann Krause mit einer Tageszusammenfassung.
Mehrere hundert Menschen zogen in Kiew am Vormittag mit Blumen und Kerzen zur Botschaft der Niederlande. Viele trugen auch Kinderspielzeug in den Händen. Unter ihnen auch diese Frau.
Ich komme hier mit Blumen, weil ich es für meine Pflicht halte, als Bürgerin der Ukraine der Toten zu gedenken.
Unter ihnen waren Kinder und Frauen und auch ganze Familien. In der Ukraine ist man fest davon überzeugt, dass die Boeing von den Separatisten abgeschossen wurde. So habe sich der Separatistenführer Strelkov nach dem Absturz im Internet ja unmittelbar der Tat gerühmt. Allerdings war er davon ausgegangen, eine ukrainische Transportmaschine getroffen zu haben. Eine Antonov, in Wirklichkeit habe es sich um die MH17 gehandelt. Auch andere Indizien weisen nach ukrainischer Meinung eindeutig auf den Abschuss durch Separatisten hin. Der Abgeordnete der Rada, Juri Lutsenko, während der Gedenkfeier vor der niederländischen Botschaft.
Das internationale Tribunal in Den Haag sucht seit vielen Jahren nach Kriegsverbrechern. Ich meine, dass früher oder später auch die oberste Führung der Russischen Föderation auf der Anklagebank sitzen wird und auch die Militärs, die diesen verbrecherischen Befehl ausgeführt haben.
Aus ukrainischer Sicht ist unverständlich, dass sich Russland vehement gegen die Einrichtung eines UN-Tribunals wehrt. Auf diese Weise würde doch Transparenz hergestellt, heißt es in Kiew. Auch der ukrainische Präsident Petro Poroschenko war mit seinen Schuldzuweisungen nicht gerade zurückhaltend. In einer Fernsehansprache, die auf Englisch hielt, sagte er:
A highly technological weapon.
Die hochmoderne Waffe, mit der das Flugzeug abgeschossen wurde, können die Terroristen nur aus Russland bekommen haben. Das Ganze wäre nicht passiert ohne Beteiligung und den direkten Befehl der politischen und militärischen Führung unseres Nachbarlandes.
Of the neighboring state.
Am Ort des Absturzes in Grabowo kamen mehrere hundert Menschen zusammen. Die Bewohner in der Umgebung hatten das Unglück direkt miterlebt. Es gab dieses fürchterliche Geräusch, dann dieses Feuer. Wir sind alle dorthin gelaufen, um zu helfen. Aber es war zu spät, es war alles so schrecklich. Die offiziellen internationalen Ermittlungen haben bisher nur ergeben, dass das Flugzeug abgeschossen wurde, mehr nicht. In Moskau hieß es, es sei von einem ukrainischen Kampfjet oder von der ukrainischen Luftabwehr getroffen worden. Für beide Versionen habe man Beweise. Der Chef der selbsternannten Republik Donetsk, Sachatschenko, erklärte während der Feier an der Absturzstelle:
Vom ersten Tag an hat die Volksrepublik Donetsk die Ermittlungen voll unterstützt. Die verbrecherischen Machthaber in Kiew müssen dafür bestraft werden, dass sie solch eine Tragödie zugelassen haben.
Enthüllt wurde dann eine Gedenktafel. In Erinnerung an die vielen Kinder, die bei dem Absturz starben, stiegen dann mehr als 100 weiße Luftballons in den strahlend blauen sommerlichen Himmel der Ostukraine.
Rund 400 Menschen wollten sich am 20. Juli 2012 die Premiere des neuen Batman-Filmes ansehen. Dann fielen im Kino in Aurora, Colorado, Schüsse. 12 Menschen starben, 70 wurden verletzt. Jetzt sprachen die Geschworenen den 27-jährigen Schützen schuldig. Andreas Heuchler berichtet.
Punkt für Punkt ging Richter Carlos Sämer die Vorwürfe gegen den Angeklagten durch. Schuldig des vorsätzlichen Mordes, sagte er immer wieder, schuldig, schuldig.
Murder in the first degree after deliberation. We, the jury, find the defendant James Egan Holmes guilty of murder in the first degree.
165 Fälle mussten die 9 Frauen und 3 Männer der Jury abarbeiten. 1,5 Tage lang berieten sie über jeden Einzelfall, jeden Toten, jeden der 70 Verletzten. Vorsätzlicher Mord, Totschlag, versuchter Totschlag. Wieder und wieder. Der 27-jährige psychisch kranke Todesschütze James Egan Holmes war nicht zurechnungsfähig. Als er im Kino von Aurora das Feuer eröffnete, hatte die Verteidigung argumentiert. War er doch, urteilten jetzt die Geschworenen in Centennial, einem Ort in der Nähe von Denver. Vor 3 Jahren waren 400 Menschen ins Kino von Aurora gegangen, um sich die Batman-Premiere anzusehen. Staatsanwalt George Brockler hatte am Dienstag in seinem Schlussplädoyer gesagt, sie wollten sich bei The Dark Knight Rises von einem schwarz gekleideten Helden unterhalten lassen, der für die Gerechtigkeit kämpft. Stattdessen schoss sie ein ebenfalls schwarz gekleideter Mann, schwer bewaffnet und in Kampfkleidung nieder. 12 Tote, 70 Verletzte, eine der schlimmsten Schießereien in der US-Geschichte. Pierce O'Farrell wurde damals verletzt. Er hörte Schuss auf Schuss und begann einfach zu beten.
You could just hear gunshot after gunshot and I just started praying.
Sandy Phillips hatte mit ihrer Tochter gerade Textnachrichten ausgetauscht, als deren angeschossener Freund anrief.
And he said she's been hit.
Er sagte, sie wurde getroffen. Okay? Ist sie in Ordnung? Und er sagte, ich habe alles versucht. Sag mir bitte, sie ist nicht tot. In dem Moment wusste ich, dass mein Leben nie mehr wie bisher sein würde. Holmes kam mit nur einem Gedanken ins Kino. Massenmord, sagte Staatsanwalt Brockler. Verteidiger Daniel King sah gerade in der langfristigen Planung der Morde Anzeichen für die Unzurechnungsfähigkeit des Täters. Corbin Daines, der vor 3 Jahren in Aurora verletzt worden war, vergibt James Holmes. Er will nur das zentnerschwere Gewicht der Erinnerung nicht mehr auf seinen Schultern tragen.
I do forgive James Holmes. I just don't want to carry those bag of rocks on my back anymore.
Nach dem Schuldspruch folgt nun ein zweites Verfahren, in dem über das Strafmaß entschieden wird. Holmes erwartet die Todesstrafe oder lebenslängliche Haft. Im Bundesstaat Colorado wurde 1997 zum letzten Mal ein Mensch hingerichtet.
Einen Tag nach der Ermordung von 4 US-Soldaten in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee untersucht die amerikanische Bundespolizei, FBI, mögliche terroristische Motive für die Bluttat. Der 24-jährige Täter wurde nach dem Überfall auf 2 Militäreinrichtungen von der Polizei erschossen. Martin Ganselmeier berichtet.
Bisher gibt es nach Angaben des FBI keine Anzeichen dafür, dass der schwer bewaffnete Täter weitere Komplizen hatte oder eine internationale Terrorgruppe hinter der Tat steckt. Auch vor dem Angriff gestern auf 2 Militäreinrichtungen in Chattanooga habe es keine Hinweise darauf gegeben, dass der in Kuwait geborene Muslim einen solchen Anschlag plante. Experten vermuten, es könne sich um einen selbstradikalisierten Täter handeln. Der 24-Jährige lebte seit langem in der Nähe von Chattanooga und galt in der Highschool als beliebt und gut integriert. An der University of Tennessee absolvierte er ein Elektroingenieursstudium. Mehrere US-Medien berichten jedoch, er sei in den vergangenen Jahren in den Jemen gereist und habe einen islamischen Blog im Internet verbreitet. Die islamische Gemeinde von Chattanooga verurteilte die Tat. Innerhalb einer halben Stunde hatte der 24-Jährige gestern zunächst Dutzende Schüsse auf ein Rekrutierungszentrum abgefeuert. Anschließend fuhr er mit seinem Schnellfeuergewehr und 30 Munitionsmagazinen zu einem Trainingszentrum für Reservisten. Dort erschoss er 4 Marineinfanteristen und verletzte 4 weitere Personen, bevor ihn die Polizei töten konnte.
Die katholische Kirche in Deutschland meldet für das Jahr 2014 bislang in der Geschichte der Bundesrepublik nie erreichte Austrittszahlen. Fast 218.000 Katholiken verließen im letzten Jahr ihre Kirche, 20% mehr als 2013. Das teilte heute die Bischofskonferenz in Bonn mit. Theo Dirkes.
Als wichtigsten Grund für die Rekordaustrittszahlen sehen die Bischöfe eine schlechte Vermittlung bei der Neuregelung der Kapitalertragssteuer. Seit dem 1. Januar dieses Jahres führen Banken die Kirchensteuer auf Zinsgewinne direkt ab. Das hatte 2014 zu erheblichen Diskussionen geführt, obwohl es die Steuer bereits zuvor gab. Nach Finanzskandalen in beiden Kirchen sind staatliche Zahlungen an die Kirchen verstärkt in der Kritik. Gesamtaustrittszahlen der evangelischen Kirchen in Deutschland liegen noch nicht vor. Die Westfälische Landeskirche aber meldete bereits gut 20.000 Austritte und die größere Rheinische Landeskirche rund 27.500. In beiden Fällen eine deutlich höhere Steigerung als auf katholischer Seite.
Die Urlaubswelle rollt. Es ist voll an der niedersächsischen Küste. Das Wetter stimmt, die Sonne scheint. Eigentlich könnte es besser nicht sein. Doch das Badevergnügen wird derzeit an einigen Stränden getrübt. Dort sind Kolibakterien aufgetaucht, die Darmerkrankungen auslösen können. Deshalb haben die Behörden an einigen Stränden ein Badeverbot ausgesprochen. Andreas Barnickel berichtet.
Am Strand von Bensersiel hat die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft die rote Flagge aufgezogen, das internationale Zeichen für ein Badeverbot. Außerdem haben Mitarbeiter der Kurverwaltung überall Zettel aufgehängt, die darauf aufmerksam machen. Dennoch, nicht jeder Urlauber hält sich daran. Immer wieder gehen Strandbesucher auch ins Wasser, zumindest mit den Füßen.
Ich sehe das aber nicht ganz so eng. Ich muss das Wasser nicht trinken und ich gehe davon aus, dass es diese ganzen Geschichten schon vor 20, 30 Jahren gegeben hat und wir heute nur einfach übertrieben viel in meinen Augen testen. Ich war gerade drin. Ich gehe gleich heiß duschen oben und damit ist das Thema für mich erledigt.
Ich würde nicht ins Wasser gehen, wenn Badeverbot ausgesprochen ist. Dann gehen wir halt zum Freibad. Dafür ist das ja hier.
Ich habe wohl gesehen, dass die rote Fahne weht, aber mit Kolibakterien war mir jetzt nicht bewusst. Also die Information hatte ich jetzt noch nicht.
Wer trotz des Verbotes baden möchte, kann das auch ungehindert machen, allerdings auf eigene Gefahr, sagt Silke Böttger vom Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel.
Letztendlich ist da jeder selber für sich verantwortlich. Wir haben es überall offen kommuniziert. Und wenn Urlauber dann trotzdem ins Wasser gehen, müssen wir sie lassen. Also wir dürfen sie dann auch nicht jetzt aus dem Wasser zerren.
Gleich an drei Stränden an der niedersächsischen Küste waren die routinemäßigen Wasserproben der Gesundheitsämter auffällig. In Bensersiel und Dornumersiel im Landkreis Aurich sowie in Horumersiel im Landkreis Friesland. Nicht betroffen sind hingegen zum Beispiel die ostfriesischen Inseln zwischen Borkum und Wangerooge. Woher die E. coli-Bakterien in den Küstenbadeorten kommen, ist weiterhin unklar, so Silke Böttger.
Wir selber haben leider keine Erklärung, das Gesundheitsamt auch nicht. Das Gesundheitsamt geht jetzt auf Ursachenforschung zusammen mit verschiedenen anderen Ämtern im Landkreis. Und da wird jetzt gemeinsam geschaut, wo das überhaupt herkommen kann.
Eine Möglichkeit wäre, dass mit Fäkalien belastetes Wasser aus der Landwirtschaft in die Nordsee gelangt sein könnte. Nach Einschätzung von Katrin Luden vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt kann es unterschiedliche Ursachen geben, die nun rein zufällig zusammentreffen. Weitere Proben untersucht das zuständige Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz in Oldenburg derzeit. Morgen sollen die Ergebnisse vorliegen. Dann entscheidet sich auch, ob die Urlauber wieder ins Wasser dürfen oder ob das Badeverbot bestehen bleiben muss. Schon jetzt sei die Sache ziemlich ärgerlich, so die Sprecherin des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel.
Ja, sehr ärgerlich für uns. Also das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir natürlich am Strand auch noch mehr haben als nur Nordsee. Wir haben das Meerwasserfreibad direkt am Strand. Die Strandkörbe können genutzt werden. Also das steht alles zur Verfügung, auch der Abenteuerspielplatz für die Kleinen.
Sollten die Strände weiter gesperrt bleiben müssen, müsse man auch darüber nachdenken, die Urlaub aber kostenlos in die Schwimmbäder zu lassen, so Silke Böttger.
Wir hoffen ja, dass das Badeverbot am Samstag aufgehoben werden kann. Falls es längerfristig anhält, müssen wir natürlich auch über solche Maßnahmen nachdenken.
Eine Nummer ziehen, um den Markusplatz in Venedig zu sehen, das stellen sich die Touristen sicherlich anders vor. Nachdem nun schon die Kreuzfahrtschiffe vor Venedig vertrieben wurden, wollen die Verantwortlichen jetzt auch die großen Plätze entlasten. Lisa Weiß berichtet.
Sie laufen zu Hunderten über den Markusplatz, treiben die Preise in die Höhe und verstopfen die engen Gassen. Nach Angaben von Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro besuchen jedes Jahr mehr als 20 Millionen Menschen die Lagunenstadt. Viele von ihnen sind Tagestouristen. Um die Einwohner zu entlasten, überlegt der Bürgermeister jetzt, den Zugang zu einzelnen Attraktionen im Stadtzentrum zu beschränken. Ein Tagesticket für den Markusplatz wäre eine Möglichkeit. Ausgegeben würden dann nur eine bestimmte Anzahl Tickets pro Tag. Wer zu spät kommt, hat Pech gehabt. Ob Tagestouristen dann künftig bezahlen müssen, um den Markusplatz zu sehen, ist unklar. Einwohner, Pendler, Studenten und Hotelgäste sollen jedenfalls weiterhin freien Zugang haben. Brugnaros Idee ist nicht neu und ob sie verwirklicht wird, steht noch in den Sternen. Italiens Kultur- und Tourismusminister Dario Franceschini zeigt sich jedenfalls nicht gerade begeistert davon. Eine Stadt müsse offen bleiben, sagt er. Sie einfach abzusperren sei keine gute Idee.
Und das war das Echo des Tages an diesem Freitag. Einen schönen Abend wünscht Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.